Kennt ihr diesen Satz? Do more of what makes you happy. Auf Deutsch übersetzt, tut mehr davon, was euch glücklich macht. Oder tu mehr davon, was dich glücklich macht. Wenn man danach googelt, findet man in den Weiten des Netzes 50 Millionen hübsche Bilder, die man sich runterladen kann als Hintergrund auf sein Handy oder die man sich als Poster bestellen kann, um es sich als Erinnerung in die Wohnung zu hängen, dass wir mehr Dinge davon tun sollen, was uns glücklich macht. Die Frage ist, brauchen wir das? Weil es hängt ja die Frage dran, was macht mich denn glücklich? Was macht mich glücklich? Und dabei habe ich schon das Gefühl, dass wir im Westen so eine Gesellschaft sind, die eigentlich schon alles hat. Und die so diesem Gefühl von Glück nachläuft und es versucht, in alle möglichen zu finden. Und dennoch ist es nie genug. Ich versuche, Dinge zu tun, die mich glücklich zu machen. Und es ist irgendwie komme ich zu keinem Ende. Ich versuche, hiermit was zu machen und denke, ah, das macht mich jetzt glücklich und merke, es ist ganz schnell verpufft, es nutzt sich ab. Ich muss das Nächste finden, was mich irgendwie glücklich macht. So eine Erinnerung, oh, nimm das Leben nicht so schwer. Mach doch mehr davon, was dich glücklich macht. Und ich bin auch mit einer Gesellschaft konfrontiert, wo ich das Gefühl habe, wir sind alle so auf diesem Standpunkt von, das macht mich nicht glücklich, das will ich halt nicht machen. Auch so von so einem Standpunkt von so Beliebigkeit. Ich weiß nicht, ob es euch so geht oder ob es nur mich frustriert. Ich finde es zum Beispiel manchmal schon schwierig, mit manchen Freunden Termine auszumachen, weil die sich bis in allerletzter Sekunde alles offen halten und sich nicht festlegen möchten. Denn es könnte ja sein, dass ums Eck irgendwas kommt, was mich glücklicher macht. An diesem speziellen Tag, zu dieser speziellen Zeit. Boah, das finde ich anstrengend. Also ich weiß gar nicht so sehr, ob wir diesen Appell, tu doch mehr davon, was dich glücklich macht, so zwingend brauchen, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass wir das Glück suchen und dabei nicht merken, dass wir es haben. Dinge, in denen ich manchmal mein Glück suche, die erweisen sich als nicht besonders nachhaltig. So, das Gefühl vom letzten Urlaub ist ganz schnell verpufft. So, ich war 2 Tage zu Hause und hatte das Gefühl, oh, wann ist denn der nächste Urlaub? Oder Glücksgefühle, die so mein Partner auslösen kann, die verpuffen, sobald er was Doofes sagt oder macht oder eben nicht macht. Diese Zufriedenheit, die ich erlebe, wenn ich mein süßes Kind schlafen sehe, verpufft, sobald sie aufwacht. Kleiner Scherz am Rande. Aber das sind jetzt nur sehr plakative Beispiele dafür, dass je mehr ich von dem tue, wovon ich denke, dass es mich glücklich macht, desto mehr habe ich manchmal das Gefühl, ich nähre so ein schwattes Loch. Ich powere irgendwo irgendwas rein, ich versuche wandern zu gehen, ich gehe zum Sport, ich fange eine neue Kampfsportart an, ich fange ein neues Hobby an und dann löst sich das wieder auf und ich denke, oh, ich dachte, das würde mich irgendwie erfüllen und das tut's nicht. Ich powere rein und habe nicht genug. Und in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass ich unzufrieden bin. Nicht unzufrieden auf diese Art von, ich habe nicht genug, das meine ich nicht, sondern unzufrieden auf eine ganz eigenartige Art und Weise. Unzufrieden auf eine Art und Weise von, da legt der Heilige Geist seinen Finger auf etwas und ich weiß, er möchte zu mir sprechen. Und manchmal dauert das, bis ich das zulasse, weil ich ja manchmal auch nicht so besonders klug bin. Es hat eine Weile gedauert, bis ich mit dem Heiligen Geist ins Gespräch gegangen bin. Ich dachte erst, habe ich vielleicht eine Depression, die ich mir selber diagnostizieren kann? Was ist denn los? Vielleicht muss ich dringend mal zum Arzt Blutwerte checken? Sollte ich tatsächlich, aber das war es nicht. Und dann bin ich auf einen Text gestoßen in der Bibel und ich möchte euch so ein bisschen mit hineinnehmen in das, was mich bewegt und vielleicht bewegt es euch ja auch. Und zwar auf das dritte Kapitel aus dem Kolosserbrief. Ich lese euch das mal vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Und Paulus schreibt diesen Brief an eine Gemeinde und schreibt: Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört, denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben. Und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen, doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Jetzt wird's hart. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen, Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Paulus hat auch nichts von Sugarcoating gehalten. Er hat nichts nett ausgedrückt, sondern war sehr plakativ. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten, euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab, auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und ihr habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Und was neu dazu gehört, das ist ein langer Text. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Friede, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Es sind Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Wie gesagt, ein langer Text. Und ich weiß, es ist ein Text, der kann schwierig sein. Denn er klingt, wenn man ihn einmal so runterliest, hart. Na, da ist Paulus, der sagt, wisst ihr denn nicht, dass ihr neu seid, dass ihr ein neues Kleid angezogen habt? Und dann kommt, tötet. Tötet Begierden. Und je nachdem, mit welchen Augen man das liest, mit welchen Ohren man das hört, und wenn man Macherohren hat, und das sind, glaube ich, die meisten von uns, dann denkt man sich nämlich, oh, jetzt kann ich was tun. Tötet sie. Es heißt ja auch, do more of what makes you happy. Tu etwas, damit du glücklich bist. Und wenn man diesen Text auf dieser Ebene liest, dann denkt man, tu etwas, damit Gott dich toll findet. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Und ich habe den gelesen und ich wusste, der Heilige Geist berührt aber mein Herz. Warum? Weil es nämlich nicht darum geht. Er hat meinen Blick darauf gerichtet, dass er sagt, es geht nicht darum, dass ich mich jetzt abmühe, etwas zu tun, denn Christus hat uns für die Freiheit, zur Freiheit berufen, sondern es geht darum, dass er mir zeigen möchte, was ich bin. Es geht darum, dass er mir zeigen möchte, was ich bin. Ich bin zusammen mit Christus auferweckt worden. Er schreibt, ich bin für diese Welt gestorben. Ich bin mit Christus auferweckt worden. Ich bin erneuert. Er hat mich neu gemacht. Er hat meinen alten Menschen ausgezogen und hat mir einen neuen Menschen angezogen. Er hat mir ein neues Kleid geschenkt. Und dabei musste ich an diese Geschichte denken im Alten Testament, die wir da lesen, wo Josef von seinem Vater einen Mantel geschenkt bekommt. Ein wunderschönes Kleidungsstück, das ihn hervorhebt. Dass ihn das gezeigt hat, er hat einen ganz besonderen Stand bei seinem Papa. Das hat seine Geschwister neidisch gemacht und der älteste Bruder hat sich gedacht, oh oh, ich sehe meine Felle davon schwimmen. Eigentlich steht das Erbe mir zu und jetzt hat der aber den geilen Mantel gekriegt. Was ist mit mir? Und Paulus schreibt es aber uns allen, dass er sagt, wir haben ein neues Kleidungsstück bekommen. Warum? Daniel Kallauch hat gesagt, wir sind alle Papas Lieblingskinder. Und das drückt es, glaube ich, aus. Es geht nicht darum, was ich tue. Denn je mehr ich tue, desto mehr habe ich das Gefühl, ich hetze und hechte irgendwas hinterher. Sondern es geht darum, was ich bin. Ich bin mit Christus neu gemacht. Er hat mir ein neues Leben geschenkt. Und aus diesem neuen Leben heraus entsteht ganz viel Wunderbares. Ohne dass ich mich abmühen muss. Paulus schreibt ja hinterher, tötet daher. Ich finde das ganz furchtbar, diese Wortwahl. Für mich persönlich. Hoffentlich hat es die Leute in Kolossei angesprochen. Aber er schreibt ja vorher, wir sind neu gemacht worden. Und dieses Veränderung herbeirufen, das kann nicht aus mir heraus geschehen. Das kann nicht daraus geschehen, dass ich Dinge tue, sondern es kann nur aus einer Beziehung heraus geschehen. Es kann nur aus seiner Gegenwart heraus geschehen. Wir sind dieser Welt gegenüber gestorben und unser neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Es ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Und meine Aufgabe ist, und das ist es, glaube ich, wenn Paulus schreibt, Begierden töten. Meine Aufgabe ist es, die Gegenwart Gottes zu beherbergen, nenne ich es mal. Eine Atmosphäre zu schaffen oder einen Raum zu schaffen, in dem Gottes Gegenwart sich wohlfühlt, in dem der Heilige Geist sich wohlfühlt. Einen Raum zu schaffen, in dem er wirken kann. Das gelingt mir nicht, wenn ich Dingen hinterherhechte. Das gelingt mir nicht, wenn ich damit beschäftigt bin, mir ein glückliches Leben aufzubauen. Denn dann bin ich damit beschäftigt, mein Leben zu gestalten. Dann bin ich damit beschäftigt, mein Leben zu gestalten. Mein Leben, von dem ich denke, ich muss es richten. Und dann fühle ich mich manchmal so ein bisschen wie Gollum und denkst so, mein Leben, mein Schatz, nein, du darfst da nicht ran. Du kriegst Angst. Ihr werdet in eurem Leben, wenn ihr hier seid, noch ganz oft Herr der Ringe-Referenzen hören. Ihr müsst euch dran gewöhnen. Aber wisst ihr, was ich damit meine? Es ist so dieses mein Leben und ich muss es gestalten und ich muss es formen und ich muss und ich muss. Und dabei sagt die Bibel, wir haben ein neues Leben bekommen in Christus. Wir sind neu gemacht worden. Und wenn ich seine Gegenwart als Flamme betrachte, die ich nähre und immer wieder einen Scheit in diese Flamme werfe, damit das Feuer am Brennen bleibt, Daraus folgt dann nämlich, weil es steht ja hier, wir werden immer wieder erneuert. Das ist nichts, was ich tue, sondern das ist das, was der Heilige Geist tut, wenn wir immer wieder erneuert werden. Wenn ich diese Flamme am Brennen halte, dann setzt es nämlich frei, dass mein Leben verändert wird. Und dann setzt es nämlich frei, dass mein Leben heiliger wird. Und da kommen wir dann aber schon ins Tun, klar. Es geht ja nicht darum, uns zurückzulehnen und zu sagen, ne, er schreibt ja, richtet eure Gedanken, euer ganzes Sein auf den Himmel aus. Geht ja nicht darum, uns zurückzulehnen, zu sagen, ich bleibe jetzt hier, bis ich entrückt werde. Ich habe lange Zeit gedacht, dass das Christentum ist. Bin erlöst und jetzt warte ich darauf, dass ich in den Himmel komme. Und ich beginne immer mehr zu lernen, nee, das ist nicht Christentum. Paulus betont hier ganz stark diesen Schongedanken, dass wir aus Gottes Gegenwart heraus schon jetzt Anteile am Himmel haben und dass ich mich deshalb schon jetzt auf mein Erbe besinne, das ich im Himmel habe. Ich habe doch schon Anteil daran. Ich habe schon Anteil im Himmel, weil mein Erbe mir ja schon ausgezahlt wurde. Ich habe doch dieses Kleid schon bekommen. Ich bin doch schon neu und ich bin ja schon Papas Lieblingskind. Und er hat mir den Heiligen Geist schon ins Herz gegossen. Er hat mir den Heiligen Geist in meinen Körper gegossen. Ich habe Zugang zum Himmel. Und darauf möchte ich mich immer wieder besinnen. Das gelingt mir aber tatsächlich nicht, wenn mein Fokus auf anderen Dingen ist. Es gelingt mir nicht, diesen Zugang zum Heiligen Geist zu haben. Reinhard Rehberg hat es einmal folgendermaßen beschrieben. Er hat gesagt, man kann sich das bildlich vorstellen, dass der Heilige Geist wie eine Taube ist, die auf der Schulter sitzt. Und wenn wir uns auf Gott fokussieren und auf das fokussieren, was gut und heilig ist, wenn wir in Jesu Namen, sprich an seiner Statt, mit seiner Vollmacht leben, sitzt die Taube auf unserer Schulter und Gottes Gegenwart ist da und es fließt und es geschehen unglaublich gute Dinge. Wenn unser Fokus aber sich von Gott wegrichtet auf das, was mich happy macht, sprich wenn Dinge mir wichtiger werden als Gottes Gegenwart, darum geht's eigentlich. Und das kann alles sein. Wir denken ja gerne ganz plakativ an die bösen Sachen. Sexuelle Unmoral steht an erster Stelle, glaube ich. Aber es können auch andere Sachen sein. Bei mir ist es Essen. Ich habe Schwierigkeiten mit dem Essen. Wir würden nie auf den Gedanken kommen, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, ist das nicht vielleicht Sünde, wie du mit Essen umgehst? Ich weiß, dass der Heilige Geist mir das gezeigt hat. Ich gehe damit jetzt nicht rum und sage, vielleicht, ne? Sondern ich weiß, dass er es mir gezeigt hat, dass an dem Punkt ich nicht heil bin. Wenn Dinge mir wichtiger werden als Gottes Gegenwart, dann ist es, als würde diese Taube wegfliegen. Und dann fange ich an, mich abzumühen. Und so habe ich gemerkt, dass ich in so eine Leere reingekommen bin. Ich habe die Dinge getan, die ich immer gerne getan habe. Do more of what makes you happy. Ich stricke unglaublich gerne und merke, ich lese unheimlich gerne. Jetzt nicht unbedingt die wildesten wissenschaftlichen Abhandlungen, ne? Und merke, das ist es auch nicht. Ich habe gerne geschrieben und gemalt und merke, das ist es auch nicht. Und das sind keine Sachen, die schlecht sind. Nur habe ich damit versucht, etwas zu füllen, was es nicht füllen kann. Und plötzlich merke ich, da ist eine Unzufriedenheit. Was schenkt mir ja alles gar keine Freude mehr. Und nein, ich habe keine Depression, sondern ich merke, dass der Heilige Geist mich gerade ziehen möchte. Paulus schreibt, wir werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verklärt. Ist das ein schwieriges Wort. Was bedeutet das denn? Etwas zu verklären, etwas zu klären, bedeutet es, Prozessen auszusetzen, die es reinigen. Willst du naturtrüben Saft, presst du einfach nur den Saft. Willst du aber einen klaren Saft haben, muss der erstmal gereinigt werden. Dann muss der gesiebt werden. Dann muss das Zeug da raus. Genau das Gleiche so ist es bei Gold oder anderen Edelmetallen. Willst du einen hohen Anteil an Reinheit, da ist es wieder, musst du das Zeug klären, läutern. Ja, läutern ist aber ein schwieriges Wort in unserer Zeit. Wir haben das ja heute nicht so sehr. Es muss sauber gemacht werden. Und ich merke, dass der Heilige Geist mich in diese Prozesse hineinzieht. Das heißt nicht zwingend, dass die Sachen, die mir Freude machen, schlecht sind. Ich bin mir sicher, ich werde da wieder hinkommen in diese, wie suche ich denn Entspannung? Das ist ja ein Unterschied, ob ich darin Erfüllung suche oder ob ich darin Entspannung suche. Und ich merke immer mehr, dass das, was mir früher, naja, einen gewissen Kick gegeben hat, ich nenne es mal so, dass das nicht mehr zieht. Und ich merke, dass egal wie sehr ich einen versuche draufzusetzen, es zieht alles nicht. Und dann habe ich gesagt, Heiliger Geist, ja, da musst du mal was machen. Ich bin ja dann auch frech. Und er überrascht uns ja auch. Wir haben letztens hier gesessen und füreinander gebetet. Und ich habe Gottes Gegenwart in meinem gesamten Körper so stark gespürt. Ich habe es versucht zu regulieren, weil ich nicht gerne einen Affen aus mir mache. Sorry. Doch, eigentlich schon, aber das möchte ja dann ich machen. Aber ich habe Gottes Gegenwart so stark in meinem Körper gespürt, dass ich hinterher gedacht habe, das ist das Beste, was ich je erlebt habe. Wirklich. Das ist das Beste, was ich je erlebt habe. Und Gott setzt was ganz Neues frei, nämlich zu zeigen, hey, da ist was neu gemacht worden. Und es macht mich frei, meinen Fokus auf ihn zu legen und zu merken, ich bin nicht mehr abhängig von Dingen. Ich bin nicht mehr abhängig von Kram. Gleichzeitig, jetzt kommen wir nämlich ins Tun, haben wir ja Gewohnheiten entwickelt, die uns Sicherheit geben. Und ihr ahnt nicht, wie schwer es ist, Gewohnheiten zu durchbrechen. Und da fordert Gott uns schon heraus, Schritte zu gehen. Es geht ja nicht darum, mich zurückzulehnen, sondern, na, läuter mich mal. Ganz gerne klopfen. Sondern er arbeitet ja immer mit uns zusammen. Der Heilige Geist führt uns in Prozesse hinein. Und manchmal werden wir auch durchaus gepresst wie eine Zitrone. Manchmal fühlt sich das so an. Aber wenn wir durchgegangen sind, merken wir, hier oben ist die Luft reiner. Es ist so dieses Gefühl von, ich war da und bin einen kleinen Schritt nach oben gekommen und kann wieder atmen. Und da kommen wir wirklich tatsächlich ins Tun, wo ich merke, es geht nicht darum, Dinge zu tun, die mich glücklich machen, die mich happy machen, die mir einen Kick geben, sondern es geht darum, Gewohnheiten zu etablieren, die mich heiliger machen. Ich sage das auch in Anführungsstrichen, denn es geht nicht darum, irgendwie zwanghaft zu werden. Es geht nicht darum, in so eine Rechtschaffenheit hereinzukommen oder in so eine Rechtgläubigkeit von du musst, du musst, du musst, du musst. Gott ist mit uns sehr individuell unterwegs, mit jedem anders individuell unterwegs. Und so ein Beispiel ist, ich bin tätowiert. Ey, wenn Gott zu dir gesagt hat, du sollst dich nicht tätowieren lassen, dann mach das nicht. Bei mir ist er entspannt. Das ist jetzt auch wieder nur ein plakatives Beispiel. Ihr wisst, was ich meine. Es geht nicht darum, jetzt eine Regelliste zu erstellen, sondern es geht darum, mit ihm in Beziehung zu kommen und sich von ihm auffordern zu lassen. Jesus, wo legst du deinen Finger auf mein Leben? Welche Gewohnheiten möchtest du, dass ich sie verändere, damit deine Gegenwart in meinem Leben zum Aufblühen kommt, damit dein Wirken in meinem Leben sich entfalten kann. Ich möchte, dass mein Leben Gottes Gegenwart repräsentiert. Und ich möchte, dass mein Leben und meine Tun seine Herrlichkeit zeigen. Darum geht's eigentlich. Und ja, ich möchte lernen, mich von ihm auffordern zu lassen, wo ich Dinge ändern muss. Ein weiteres plakatives Beispiel ist, wir waren im Urlaub in Amsterdam und natürlich gibt es dann ein Rotlichtmilieu, durch das man ganz easy leicht durchmarschieren kann. Und ich wusste, ich will da nicht rein. Ich will nicht meine perverse Neugierde füttern. Das war mein ganz persönliches Ding. Gott macht da mit mir gerade etwas. Ich werde nicht müde, es zu betonen. Ne? Er hat da zu mir gesprochen an diesem Punkt. Er hat genauso zu mir gesprochen an dem Punkt Ernährung. Hey, ich muss was ändern. Weil ich möchte auch, wenn Leute mich fragen, wie es mir geht, nicht immer sagen müssen, ich bin müde, ich bin erschöpft. Sondern ich möchte in der Fülle Gottes leben. Ich bin ja eigentlich gesund. Und dann möchte ich nicht meine Gesundheit torpedieren, sondern möchte für ihn leben. Und dafür brauche ich einen gewissen Aktivitätslevel. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Ich möchte euch nicht in eine Zwanghaftigkeit mit reinnehmen. Das ist überhaupt nicht mein Anliegen. Sondern was ich sagen möchte ist, ich spüre für mich, und vielleicht geht's anderen genauso, der Heilige Geist fordert uns manchmal heraus und legt manchmal seinen Finger auf Punkte und sagt, hör mal, ich möchte dich heute daran erinnern, dass du eigentlich gerade eine Klamotte anhast, die ist oll, die brauchst du nicht mehr, denn ich habe hier ein wunderschönes neues Kleid für dich, lass uns das nochmal überziehen. Und dieses Kleid bekommt vielleicht manchmal kleine Risse, lass uns die doch mal wieder verschwinden lassen, denn er flickt sie ja nicht nur. Paulus schreibt, wir werden erneuert, Tag zu Tag, von Tag zu Tag werden wir erneuert. Das ist so großartig, kümmert sich Gott um uns. So großartig ist Gott zu uns. Er ist wie die Mama, die mir manchmal vielleicht auch gefehlt hat. Er ist mehr als der Papa, den ich mir jemals hätte erträumen können. Gott ist großartig zu uns. Und er sagt, hey, ich habe hier die Fülle für dich, ich habe hier ein Kleid für dich. Das ist maßgeschneidert für dich. Und das ist ein Leben, das grandioser ist, als du es dir jemals hättest ausmalen können. Und ja, manchmal ist es halt auch das Zitronenpressenleben. Aber was danach kommt, ist Freiheit. Und deswegen habe ich euch vorhin die Geschichte erzählt. Es war für mich schwierig, durch diesen Prozess zu gehen. Es war für mich auch schwierig, etwas loszulassen, was zu meiner Identität geworden ist. Diese Lüge, die ich 30 Jahre lang in meinem Leben mit mir rumgetragen habe, ist zu einem Teil meiner Identität geworden. Und sie loszulassen, war schwierig, denn es war, als hätte ich einen Teil von mir weggerissen. Und ich merke aber, wie Gott seine Heilung darüber legt. Ich merke, wie der Heilige Geist, wie durch einen Streichler mir Heilung schenkt. Und ich möchte euch wirklich einladen, euch darauf einzulassen. Und ich weiß, es ist manchmal unglaublich schwierig, weil wir das Gefühl haben, das Hindernis ist zu groß. Und weil wir manchmal das Gefühl haben, dass Kontrollverlust uns schaden könnte. Aber Gott ist ein guter Gott und Gott ist ein liebender Vater und er ist die Perfektion und er möchte uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben, schon jetzt. Und das bedeutet manchmal, dass wir uns von ihm auffordern lassen, durch Prozesse durchzugehen, die uns herausfordern, die uns aber heiligen, damit seine Gegenwart in unserem Leben stärker zum Tragen kommt. Und dadurch ist es, glaube ich, schon, kannst du mal die letzte Folie ranwerfen? Es gibt diese Folie, darauf steht dann, do more of what makes you happy und das happy ist durchgestrichen und es steht holy drunter. Und wenn wir das lesen, dann können wir nämlich schon wieder in so eine Rechtschaffenheit reinkommen. Und ich mache jetzt Folgendes. Jeden Morgen stehe ich um 5 auf, lese 3 Stunden in der Bibel, bete 5 Stunden in Zungen und dann ist der Tag auch schon fast rum. Ne? Das ist doch ein sicheres Leben. Sondern es geht darum, wirklich in Beziehung zu treten und zu sagen, Heiliger Geist, worauf möchtest du deinen Finger legen? Ich erlaube dir, mich in Prozesse zu führen, die schwierig für mich sind. Ich erlaube dir, mich in Prozesse mit hineinzunehmen, die mich näher an dein Herz ziehen. Weil ich glaube, unsere Aufgabe ist es nicht, happy zu sein, sondern unsere Berufung ist es, aus der Fülle Gottes zu leben. Denn wir sind seine Kinder. Und meinen Kindern gönne ich alles. Meinen Kindern gönne ich alles. Und unsere Aufgabe ist es, in seiner Fülle zu leben. Schon im Hier und Jetzt. Und wisst ihr was? Seine Fülle erfahre ich dadurch, dass ich tue, wozu er mich herausfordert. Und ich merke, Gottes Gegenwart ist grandios. Und ich möchte euch jetzt einladen in Gottes Gegenwart. Ich möchte euch einladen, ihm das hinzulegen, wovon ihr den Eindruck habt, da reibt er drüber. Da hat er vielleicht eine Narbe ertastet und sagt, vielleicht wollen wir die heute heilen. Oder vielleicht legt er einen Finger auf den Punkt, wo er sagt, hey, da brauchst du eine Veränderung im Leben, damit es dir wieder gut geht. Ich möchte euch einladen, in die Gegenwart Gottes zu treten im Worship, aber ich möchte auch einladen, nach vorne zu kommen, wenn ihr den Eindruck habt, er fordert euch zu etwas heraus. Wir wollen uns von ihm verändern lassen und gleichzeitig geht er mit uns eine Partnerschaft ein. Gott begegnet uns auf Augenhöhe und er zwingt uns nicht zu etwas, sondern er nimmt uns an die Hand und sagt, da gehen wir gemeinsam durch. Und wenn du merkst, Mann, heute ist was dran und ich möchte einen Schritt beginnen, fühl dich eingeladen, nach vorne zu kommen. Amen.